Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sommeruni in der Leibniz-Stadt. Heute zur Veranstaltung Liebe als Ehebruch von Tristan und Isolde zu Schnitzler, Traumnovelle. Die Heldinnen der großen Ehebruchsromane werden eher mit Empathie und Sympathie für ihre Leidenschaft dargestellt, als dass sie moralisch verurteilt werden. Gegenüber dem Recht und auch dem Leben nahm die Literatur eine Vorreiterrolle ein. Wie aber kam es dazu und welche Rolle spielen dabei die Erzählkonzepte des literarischen Realismus? Ich freue mich sehr, dass wir für diesen Vortrag wieder Herrn Prof. Dr. Hans Sanders gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Herr Prof. Sanders. Ja, dann will ich zu Herrn Prof. Sanders nur noch ganz kurz sagen, er studierte Romanistik, Philosophie und Germanistik in Bonn, Geschichte und Soziologie in Bremen. Seine Habilitationsschrift wurde den Forschungspreis für romanische Literaturwissenschaft zu Ehren von Hugo Friedrich und Erich Köhler ausgezeichnet. Danach war er Heisenberg Professor an der Universität Hamburg. Seit 1989 lehrt er romanische Philologie hier an der Leibniz-Universität Hannover. Er ist nach wie vor in Forschung und Lehre aktiv. Ich glaube, es gibt sogar eine Homepage von Ihnen, wo Sie zahlreiche Veröffentlichungen eingestellt haben, wo man es auf jeden Fall nachlesen kann. Ja, damit darf ich überleiten zu Ihrem Vortrag. Bitte, Herr Professor Sanders.
Ja, herzlichen Dank für Ihre freundliche Einführung, Herr Bertram. Das ist ja bereits ein vertrautes Szenario. Ich begrüße Sie also sehr herzlich zum Vortrag Liebe als Ehebruch, wobei Ehebruch aus Gründen, die deutlich werden sollen, Ehebruch heute eher in Anführungszeichen zu schreiben ist. Liebe als Ehebruch von Tristan und Isolde bis zu Schnitzlers Traumnovelle. Ich werde heute Folgendes unternehmen. Ich beginne mit einigen allgemeinen Überlegungen zum Thema Ehe und Bruch. Das wird ein eher kurzgehaltener Teil sein. Ich komme dann zu einem ebenfalls kurzgehaltenen Teil zur Realgeschichte, das heißt in diesem Falle der Rechtsgeschichte der Ehe. Komme ich da oben an? Ja, zur Rechtsgeschichte der Ehe, um dann tief ins Material des Hauptteils einzusteigen, nämlich die Reihe der großen Ehebruchserzählungen, die im Mittelalter beginnt. Und in meinem Vortrag nicht zufällig im Jahre 1925 bei Schnitzler endet. Was nun den ersten Teil betrifft, ich war Ehebruch, ist ein schwer, schon im Klang, wie schwerwiegendes Wort. Es gibt, wie Sie ja wissen, mannigfache Brüche. Wenn etwas bricht, dann ist es gebrochen. Ob es nun von selbst bricht oder ob es zum Bruch gebracht wird, das Gebrochene ist das Phänomen des Bruchs. Wie Sie wissen, gibt es das auf physischem und immateriellem Gebiet. Ich war der Radbruch, der Achsbruch, der Beinbruch bis hin zum Halsbruch auf der einen Seite und die Brüche im immateriellen Feld, Vertragsbruch, Treuebruch und auch Ehebruch. Nun, was die physische Seite betrifft, und darin stimmen die physische und die immaterielle Seite überein. Jedes Mal ist der Bruch etwas Schwerwiegendes, keine Kleinigkeit. Im physischen Bereich mit einem gebrochenen Rad geht es nicht weiter, es sei denn, es wird repariert und das betrifft die Achse ebenso, wenn sie denn überhaupt reparierbar ist. Ich erinnere an dieses sehr traurige ICE-Unglück vor einigen Jahren. Ich glaube, es war sogar im Bereich Niedersachsen. Anders liegen die Dinge im immateriellen Bereich. Dort sind die Verletzungen, die man dann Bruch nennt, in der Regel von größter Bedeutung, aber nicht, weil sie physischen Schaden anrichten, sondern weil sie etwas verletzen, in vielen Fällen irreversibel verletzen, was mit einem hohen Grad von Geltung ausgestattet ist. Nicht wahr? Sie machen einen Vertrag und handeln, nicht wahr? Sie verkaufen ein Haus und sie machen mit den Verkäufern einen Vertrag und werden vertragsbrüchig. Nicht wahr? Der Vertrag, nicht wahr, hat einen hohen Grad von Geltung, ebenso wie die Treue beispielsweise einen hohen Grad von Geltung hat. Bei diesen beiden Beispielen ist es, wie Sie unschwer bemerken, so, dass über die Zeiten stabil bleibt. Die Römer sagten, pacta sunt servanda, also Verträge müssen bedient werden, wenn ich etwas locker übersetzen darf, pacta sunt servanda, das gilt bis zum heutigen Tag. Ich war Treue, das treue Gebot in bestimmten Bereichen, also etwa, wenn jemand die Finanzen anderer Leute zu verwalten hat, dann unter anderem gilt das treue Gebot, wobei natürlich die konkreten Formen sich verändern. Im Mittelalter ist vorzugsweise treu der Vasall. Nicht wahr? Der Vasall ist seinem Herrn treu und umgekehrt ist der Herr, wenn er ein rechter Herr ist, auch seinem Vasallen treu. So, nicht wahr? Die Treue, die in den verschiedenen Formen, das ist etwas, was in der ganzen Strenge bis heute gilt. Beim Thema Ehebruch liegen die Dinge deutlich anders. Da haben wir eine Veränderung. Der Ehebruch von Tristan und Isolde in unserem Text aus dem Ende des 12. Jahrhunderts ist nicht mehr und nicht weniger als ein Kapitalverbrechen. Ein Kapitalverbrechen, das normalerweise mit der Todesstrafe bestraft wird, heute, um vom anderen Ende her zu schauen. Es gibt natürlich Menschen und die und durchaus verständlicherweise von Ehebruch sprechen, aber das Rechtssystem kennt den Terminus so nicht mehr, denn mit dem Bruch ist jedes Mal Schuld verbunden in unserem Rechtssystem, wohlgemerkt, in unserem und nicht im persischen und nicht im irakischen Rechtssystem, ist, ich formuliere es so, die Verletzung der Ehe kein schuldhaftes Vergehen mehr. Es gibt sogar den heiter erheiternden, das heiter erheiternde Wort Seitensprung. Ja, ich war also, wenn aus Ehebruch Seitensprung wird, ich war, was ist ein Seitensprung? Sie haben es alle schon gesehen, ganz gleich, was da mal zur Seite springt Oft sind es junge Tiere, Fohlen oder Karnickel oder junge Ziegen. Nicht wahr? Was da mal zur Seite springt, das kehrt doch bald zum rechten Weg zurück. Der Seitensprung ist immer etwas Unerhebliches. Ja, man möchte sagen, er gehört dazu. Er gehört dazu, sofern dann wieder der rechte Weg beschritten wird. Die Thematik durchläuft eine lange Wortgeschichte vom Bruch, das heißt dem Kapitalverbrechen, des Ehebruchs zu einem eher, na sagen wir mal, lässlichen Fehltritt. Ich war die Eheberater in den einschlägigen Seiten, die diskutieren ja fortwährend, ich war, ob man so etwas wie Seitensprung nun eigentlich, ich war, und da kommt wieder ein merkwürdiges Wort, beichten, ja, beichten soll oder nicht. Ich war wohl, da die sakrale Sphäre, religiöse Sphäre evoziert wird, ist das Ganze doch weitgehend ohne den tiefen Ernst des Religiösen im traditionellen Sinne. Wie kommt das? Die Wortgeschichte ist natürlich nicht die Sache selbst, sondern sie ist eine Art Spiel oder besser gesagt eine Art Bilanzierung der Sache. Die Sache besteht darin, dass in den europäischen Gesellschaften, vorzugsweise des europäischen Nordens und des europäischen Westens, mit den Süden bin ich schon vorsichtiger und mit Nordamerika bin ich noch vorsichtiger. Also, ich war auf diesen, wenn Sie es auf dem Globus sehen, ich war auf diesen kleinen Zipfelmützchen Europa, das da auf dem afrikanischen Kontinent sitzt, da hat etwas stattgefunden, was man abgekürzt Liberalisierung nennen kann. Liberalisierung heißt nur, dass die alte, drohende, zwingende, mit imperativer Macht ausgestattete Institution der Ehe in einen Schwächungsprozess eingetreten ist. Schwächungsprozess nicht negativ zu verstehen. Sie können auch sagen, einen Prozess der Liberalisierung, zweifellos ist das nicht zufällig der Fall gewesen in Nordwesteuropa, denn Nordwesteuropa, das ist das Territorium, wo Industrialisierung und Demokratisierung im 19. Jahrhundert weltweit und bis zum heutigen Tage die rasantesten Fortschritte gemacht haben. Wir ahnen also, dass dieser Weg vom Ehebruch zum Seitensprung etwas mit dem für die westlichen Gesellschaften Europas typischen ohne Demokratisierung und Industrialisierung nicht möglichen, ich möchte es sagen, weltweit gesehen Sonderweg zu tun haben. Sie können ja, wie Sie wissen, sage ich dergleichen nicht herabsetzend oder ich sage es mit einer gewissen Vorsicht, was die arabischen Kulturen betrifft, können Sie gelegentlich lesen, dass Ehebruch beispielsweise mit Steinigung bestraft wird. Wer da bestraft wird, ist in Anführungszeichen natürlich nicht der Mann. Ja, in einer patriarchalischen Kultur kann der Mann fast nicht schuldig werden auf diesem Gebiet. Eine wenn ich so sagen darf, für uns reichlich komfortable, für meine Geschlechtsgenossen, sagen wir so, nicht für uns alle, für meine Geschlechtsgenossen relativ komfortable Situation, dass das Ganze natürlich mehr als prekär ist, das versteht sich von selbst. Dieses war also eine einleitende Vue d'ensemble, ausgehend von der Wortgeschichte. Ich war das dreuen, drohen, dunkle, tabu behaftete, ich war des Ehebruchs bis hin zur neutral formuliert außerehelichen Beziehung. Ich glaube, so formuliert der Gesetzestext außereheliche Beziehung und schließlich dieses fast neckische Seitensprung. Damit bin ich im ersten großen Hauptteil zur Realgeschichte der Ehe. Ich entwickle einen kleinen Datenkranz mit den wichtigsten Daten zum Thema. Ich klammere aus die antiken Gesellschaften. Das Helena-Thema klammere ich auch aus. Ich beginne mit dem Mittelalter, wo die Frau eine deutlich wichtigere Stellung, kulturell wichtigere Stellung hat als die Frau in der antiken Gesellschaft. Das hängt zweifellos mit dem Christentum zusammen, dass hier, wenn Sie es denn so wollen, ich war einen allerersten Schub der Emanzipation, nicht Emanzipation, der Bedeutungszuweisung an die Frau auslöst. Die Ehe steht seit dem Frühmittelalter unter der Vormundschaft der Kirche. Sie steht damit unter dem Dach der großen Institution. Ja, die Kirche ist die große Institution der, wie die Soziologen sagen, traditionalen, nicht traditionellen. Das wird sehr häufig leider verwechselt, wie auch anderes leider häufig verwechselt wird. Aber darüber wollen wir uns nicht ärgern. Die traditionale Gesellschaft ist ganz einfach die traditionsbestimmte Gesellschaft. Nicht wahr? Die Ehe unter der Vormundschaft der großen Institution der Kirche, das von Anfang an der Ehebruch der Frau, das Skandalon war, auch im Westen, das füge ich nur hinzu. Historisch gesehen haben wir eine relativ kurze Ausnahmesituation im französischen 17. Jahrhundert, dort am ausgeprägtesten. Sie hören das wohl auch in England und in anderen aristokratischen Gesellschaften sehen, aber die aristokratische Gesellschaft des 17. Jahrhunderts in Europa par excellence, wie Sie schon am Wort bemerken, ist Frankreich. Und dort hatte nicht nur der hocharistokratische Ehemann sehr große Möglichkeiten, sich außerhalb der Ehe umzutun, sondern durchaus auch die hocharistokratische Ehefrau. Ehen hatten nichts mit der Zuneigung der Verheirateten zu tun, sondern sie wurden unter dynastischen, Clan, geschichtlichen, politischen, auch je weiter das Jahrhundert fortschritt, unter finanziellen Gesichtspunkten geschlossen. Es durfte noch nicht rauskommen. Dann war alles in Ordnung. Wir haben eine Reihe von Ehebruchserzählungen des 17. Jahrhunderts. Auf eine werde ich hier eingehen. wo denn allerdings merkwürdigerweise abweichend vom realgeschichtlichen Szenario die Tatsache, dass die Heldin bloß sich verliebt, ja, ohne dass dem irgendetwas folgen würde. Die bloße Tatsache, dass sie sich verliebt, führt hier zum Tode ihres Ehemanns. Ich will das hier nicht avant la lettre ausbreiten. Wir sind ja noch in der Realgeschichte, der Ehe. Ganz wichtig für die Vormundschaft der Kirche, das Dach der großen Institution. Seit dem Konzil von Trient, muss ich nicht anschreiben, Konzil von Trient 1545 bis 1563, ist die katholische Kirche für die Eheschließung zuständig, wobei ich hier nicht versäumen möchte zu erwähnen, dass schon im 12. Jahrhundert die katholische Kirche begann, darauf zu achten, dass eine gegenseitige Zuneigung zwischen den Verheirateten bestünde. Nicht, dass das zu dieser Zeit in jedem Fall der ausschlaggebende Gesichtspunkt war, aber man sieht an diesem Detail, dass die katholische Kirche oder sagen Sie die Religion besser ist als ihr Ruf in manchen Kreisen, womit ich mich nicht auf irgendeine Diskussion einlassen möchte. Also Zuständigkeit der katholischen Kirche, Konzil von Trient, das gilt bis Ende des 18. Jahrhunderts, dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich nehmen zivilrechtliche Trauungen zu. Die zivilrechtlichen Trauungen sind vorgesehen im durch Napoleon erlassenen sogenannten Code Civil. Ja, das heißt nicht mal das bürgerliche Gesetzbuch, wenn ich das übersetze, nicht mal der Code. Code ist so viel wie Codex, Civil, so viel wie bürgerlich. Deutschland zieht nach, und zwar etwas später, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, öffnen in der Folge des sogenannten Kulturkampfs zwischen Staat und Kirche dann die staatlichen Standesämter. Man kann dort also die Ehe schließen, unabhängig vom weltanschaulichen und erst recht vom religiösen Bekenntnis. Woran man sieht, die Ehe bewegt sich ganz allmählich von der säkularen, also jahrhundertüberschreitenden Bindung an die Kirche hin zu den säkularstaatlichen Institutionen. Damit setzt eine zunächst unmerklich fortschreitende Schwächung des Ehebruchstabus ein, aber noch 1950 gilt in Deutschland Ehebruch als Strafbestand und Scheidung ist entweder schuldhaft oder nicht für den einen oder für den anderen und der schuldig geschiedene in heutiger Perspektive in Anführungszeichen, der oder die schuldig geschiedene darf den oder die Geliebte, Geliebten nicht heiraten. Das gilt noch 1950 nach sogenannter schuldhafter Scheidung. Seit dem 1.6.1969 wird Ehebruch in Deutschland nicht mehr strafrechtlich sanktioniert. Seit dem 1.7.1977 enthält die Schuldfrage bei Scheidungen. Also ein langer Weg, aber ich war grosso modo mit etwas früher oder später, nicht wahr, vollzieht die Schweiz, England, Frankreich. Nur die Daten variieren, der Prozess ist gleich. Auf jeden Fall ein langer Weg von der schweren Sünde bis zum nicht mehr moralisch qualifizierten und erst recht nicht sanktionierten Tatbestand. Heute setzt sich die Liberalisierung der Ehe fort, beispielsweise durch den Rückgang der heiratenden Paare. Die Ehe ist nicht mehr in jedem Fall die Form des Zusammenlebens zweier Partner. Umgekehrt können gleichgeschlechtliche Partner, wie Sie wissen, ich höre, es war ja lange umstritten, können gleichgeschlechtliche Partner eine Ehe eingehen. Was man davon hält, ist nicht mein Thema, sondern es geht mir um den Sachverhalt, dass die Ehe gewissermaßen den Weg der meisten Institutionen im Westen geht, ja, den Weg der Verfreiheitlichung, der Liberalisierung, wobei ich nun, und das geschieht im Sinne einer Überleitung, hinzufüge, dass mit der Liberalisierung das Ganze müssen Sie sich wie eine Waage vorstellen. Auf der einen Seite das Gewicht der Institution, in der anderen Waagschale sitzt die Person. Am Anfang ist die Person ein Fliegengewicht. Und das Gewicht sitzt, nicht wahr, im Massiv der Institution. Und am Ende hat sich die Balance verschoben. Die Person in ihrem Begehren, in ihren Ansprüchen, gewinnt gegenüber den ursprünglich monarchischen Ansprüchen der Institution immer mehr an Gewicht, bis zur heute fast grenzenlosen, grenzenlos gemessen an der Zeit um 1190, gemessen noch an der Zeit um 1750, gemessen noch an der Zeit um 1850, noch gemessen an der Zeit der 20er und 30er Jahre. Ich bringe das hier ein, so viel Zeit muss sein. Wir diskutieren ja im Augenblick in ganz Europa die Frage, ob ein bestimmtes arabisches Kleidungsstück verboten werden müsse oder nicht. Aber noch in den 20er und 30er Jahren war es außerordentlich schwierig, für eine Frau in einem knappen Badeanzug zu baden. Der Bikini, wie sich vielleicht einige von Ihnen erinnern, kam nach dem Zweiten Weltkrieg auf und war hoch umstritten. Ja, er war hoch umstritten, also auch in der westlichen Gesellschaft galt das Tabu der Enthüllung, wenn ich so sagen darf, des weiblichen Körpers. Wir sind in diesem Punkt um einige Jahrzehnte fortgeschritten. Heute haben wir fast eine grenzenlose Freiheit, wenn eine Person nicht gegen Basisnormen verstößt. Also jemand auf offener Straße oder meinetwegen auch im Wohnzimmer umzubringen, was man so tun kann, Steuern in Millionenhöhe hinterziehen, wenn also eine Person nicht gegen Basisnormen verstößt, leider manchmal auch, wenn sie gegen Basisnormen verstößt, aber die Regel ist, nicht wahr, solange sie nicht gegen Basisnormen verstößt, kann sie sich benehmen, wie sie will. Nicht wahr? Schauen Sie mal an, wenn Sie heute an einem heißen Sommertag irgendwo in einem Badeort, im Supermarkt einkaufen, und dann gucken Sie, schauen sich mal die Kleidung der Menschen vor und hinter Ihnen in der Schlange an. Da stoßen Sie auf vieles, was Sie nicht als im höchsten Maße geschmackvoll, sagen wir so, als geschmacklich suboptimal empfinden. Aber nicht wahr, die Freiheit ist auf der Seite der Menschen, die dort dann in diesen außerordentlich seltsamen Aufmachungen ihre Viktualien erstehen. Damit ist dieses Kapitel auch abgearbeitet, und ich komme zum großen Hauptteil, der literarische Ehebruch. Wir haben über den realen oder den im Rechtssystem klassifizierten Ehebruch gesprochen. Wir müssen über den literarischen Ehebruch sprechen, der ganz offensichtlich einer anderen Logik, der einer ganz anderen Logik folgt, was aus folgender eingeschobener Anekdote deutlich wird. Flauberts Madame Bovary, wie Sie vielleicht wissen, begeht ja außerordentlich lustvoll, jedenfalls zunächst außerordentlich lustvoll und ohne alle Gewissensbisse. Das ist, damit setze ich die entscheidenden, wenn Sie wollen, Flaggensignale. Sie geht also Ehebruch mit mehreren Männern, es sind glaube ich zwei, mit dem einen macht sie es zweimal, mit dem anderen nur einmal, das macht insgesamt drei Ehebrüche. Also, und fühlt sich, solange das gut geht, mit diesen Männern fühlt sie sich in keiner Schuld gegenüber ihrem armen Ehemann. Das ist der Landarzt Charles Bovary, der von etwas beschränktem Verstande ist, aber ein guter Mensch, der seine Frau inbrünstig liebt. Der entscheidende Punkt ist der, der Roman erscheint 1856, der Pariser Staatsanwalt, der königliche Staatsanwalt, nein, der kaiserliche. Es ist das Regime Napoleons des Dritten, der kaiserliche Staatsanwalt, ein Herr Pinard, P-I-N-A-R-D, ein Herr Pinard erhebt Anklage, und wir haben den Wortlaut seiner Rede. Und das ist ganz wunderbar. Was er da sagt, ist, dass erstens Ehebruch in der realen Welt natürlich ein Verstoß gegen Recht und Sitte ist, dass aber auch ein Ehebruch, der realistisch dargestellt wird, wie bei Flaubert, gegen die guten Sitten, gegen die guten Sitten verstößt. Und dann sagt er, das ist ja nicht nur Flaubert, sondern der Realismus, diese literarische Strömung des 19. Jahrhunderts, die hat sich gelöst von jeder Bindung an Moral und Sitte. Der Mann ist zwar konservativ, aber hellwach. Er hat nämlich am Realismus etwas gesehen, worauf wir in der letzten Phase dieses Vortrags zu sprechen kommen werden. Ich gehe von folgendem Satz aus, gewissermaßen als Programm. Nichts ist in der Literatur, was nicht vorher oder auch nachher in der Wirklichkeit wäre. Das heißt, alles, was in der Literatur vorkommt, auch alles, was in der fantastischen, das glaubt man ja nur schwer, auch alles, was in der fantastischen Literatur vorkommt, hat sein Fundamentum in re, sein Fundament also in der Wirklichkeit. Und oft ist es auch so, dass beides der Fall ist, und das gilt für unsere Thematik. Nicht wahr? Das Thema Ehebruch, nicht wahr, kommt natürlich nur in die Literatur hinein, weil es im Leben eine Rolle spielt. Es wird aber, und das ist der entscheidende Punkt, in den großen Ehebruchsromanen des 19. Jahrhunderts gewissermaßen vorauseilend behandelt. Ja, das heißt, wie es der kaiserliche Anwalt sieht, die Darstellung des Ehebruchs löst sich, nicht total, aber ein Stück weit von der im realen Leben und im Rechtssystem geltenden Sittlichkeit. Ich werde auf folgende Romane eingehen. Flaubert's Madame Bovary, 1856, Tolstoy's Anna Karenina und ebenfalls verwirrt, Effi Briest, Fassbinder, wenn ich mich richtig erinnere, 17 Jahre oder so. Also, wie heißt sie? Habe lange gebraucht zu begreifen, dass Effi nur mit I und nicht etwa IE, führe das also stolz vor. Effi, ja. Irgendwie, dass sie Effi heißt und nicht etwa Eva. Oder was ist, das hat seinen Sinn. Das hat seinen guten Sinn. Der Fontane, der hat bis in die Namengebung hinein gewusst, was er tut. Ach, und schließlich Schnitzler, wie heißt es noch? Sehen Sie? Naja, also Schnitzlers Traumnovelle von 1925, im Kern stehen diese Effi Briest, Madame Bovary, Anna Karenina, Effi Briest, und das ist sozusagen das Kernstück unserer Reihe. Und nach links auf der Zeitachse, Sie wissen, was ich meine, nach links auf der Zeitachse sind diese drei Haupterzählungen flankiert von Tristan et Isolde nach einer mittelalterlichen Fassung, da gibt es 5, 6, ich glaube es gibt sogar 10 und mehr. Ich gehe von der Fassung aus, das ist die sogenannte Birul-Fassung. Birul ist ein Anglo-Normanne, der also eine der mittelalterlichen Fassungen hergestellt hat. Isolde mit Y am Ende. Isolde. Also in unserer Reihe auf der linken Seite, ich war die frühe Erzählung Tristan et Isolde, dann kommt aus dem 17. Jahrhundert Madame de Lafayette's La Princesse de Clèves und aus dem 18. Jahrhundert Rousseau's La Nouvelle Héloïse. La Nouvelle Héloïse. So, das ist das Material, das Thema Ehebruch, wie wird es bei Birul behandelt? Nun, wie ich schon sagte, es ist ein Kapitalverbrechen. Es beschädigt nicht nur die Privatperson des Königs Marke, M-A-R-K-E, sondern es beschädigt auch die Königswürde. Umso erstaunlicher, dass der Erzähler dem Paar positiv gegenübersteht und sogar behauptet, Gott sei auf der Seite der Ehebrecher. Das ist nur durch den Trick, wenn ich so sagen darf, des Tranks erklärbar. Die beiden haben nämlich aus Versehen, das ist das feststehende Element aller Geschichten bis zu Wagner hin, von Tristan und Isolde, die haben aus Versehen von einem Getränk genommen, was nicht für sie bestimmt war, und sind in das gefallen, was das französische Mittelalter den Amour Fou nennt. Also eine wahnsinnige Liebe. Der Trank ermöglicht es, das, was die beiden tun, einerseits wohl als Schuld zu sehen, aber zugleich als Unschuld. Ja, denn es ist ja offensichtlich, dass der Trank eine unwiderstehliche Wirkung entfaltet. Im Gegensatz, ja, das zum Einstieg, im Gegensatz zu unserem mittelalterlichen Text wird in der Princesse de Clèves, die Verfasserin ist eine Angehörige der Hocharistokratie, Madame Lafayette, im Gegensatz also zu Tristan und Isolde, wird in der Princesse de Clèves die Leidenschaftlichkeit der Person zu höchster Dramatik inszeniert, aber der Ehebruch wird vermieden. An den Hindernissen können wir übrigens sehen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der literarische Ehebruch dann im 19. Jahrhundert stattfinden kann. Der Ehebruch wird auch bei Rousseau im 18. Jahrhundert noch vermieden. Wie Sie vielleicht wissen, wird er ja auch bei Goethe vermieden in den Leiden des jungen Werther. Etwas ironisch gesagt, das 18. kann es noch nicht. Und das hat bestimmte Gründe. Literarisch kann es das nicht. Wir sind ja in den Bereich der Literatur eingetreten. Nun, wir brauchen jetzt also nur die Hindernisse zu analysieren, die dem vollendeten Ehebruch im 18. in der Erzählung des 18. Jahrhunderts entgegenstehen, und dann wissen wir, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit er denn stattfinden kann. Nun, in der Prozess sind die Hindernisse die folgenden. Alle Figuren, die dort vorkommen, sind im höchsten Maße normkonform. Normkonform heißt, sie entsprechen der aristokratischen Standesnorm. Ja, nicht nur, dass sie normkonform sind, sie erfüllen, sie übererfüllen sogar die Norm. Das ist natürlich ein klares Hindernis. Die Person muss, wenn ich so sagen darf, den Drang haben, auf Distanz zur Norm zu gehen, damit die Angelegenheit denn ins Rollen kommen kann. Entscheidend ist aber in dieser Erzählung des 18. bis 17. Jahrhunderts, erzeugt die Heldin das bedeutendste Hindernis selbst, und wie sie das macht, das heißt aveu im französischen Text. Aveu ist das Geständnis. Sie gesteht ihrem Ehemann, dem Prinz de Clèves, dass da was ist, noch bevor irgendwas stattgefunden hat. Und das ist dann die Situation. Sie sagt aber nicht, wer das ist. Ja, das ist ein Mitglied der Hofgesellschaft, jedenfalls ganz norm untypisch und vor allen Dingen realitätsuntypisch für das 17. Jahrhundert. Der Prinz de Clèves grämt sich so, dass er alsbald stirbt. Dass er stirbt, hat natürlich seinen literarischen Sinn, denn der Liebhaber, das ist ein Herr von Buch, der Name tut ja nichts zur Sache, der sagt dann zu seiner Geliebten: jetzt können wir. Er ist ja tot. Darauf sagt sie, aber ich will nicht. Ja, warum will sie nicht? Aus einer gewissen Treue gegenüber dem verstorbenen Ehemann, das ist das eine. Und zum anderen fürchtet sie, dass der Geliebte sie eines Tages verlassen könnte, weil er, wie die Franzosen sagen, ein homme à femme ist. Er ist ein Frauentyp. Ja. Wie Sie schon sehen, entscheidend ist erstens die Normkonformität der Figuren, zweitens aber, dass wir zugleich eine Figur haben, die eine eigenständige Entscheidung trifft. Ja. Was zu der Folgerung bringt, damit der literarische Ehebruch im 19. Jahrhundert denn wie bei Flaubert, Tolstoi und Fontane stattfinden kann, muss die Person auch tun, was sie will. Sie muss aktiv betreiben, wozu sie es treibt. Ja, und dass diese Bedingung erfüllt sein wird, das werden wir sehen. Dieser rein zunächst einmal rein hypothetisch, Sie verstehen mich, ja, der rein hypothetisch konstruierte Entwicklungsstand ist in Rousseaus La Nouvelle Héloïse noch nicht erreicht. Julie liebt den bürgerlichen Hauslehrer Saint-Preux, während ihr aristokratischer Vater bereits einen adligen Mann für sie ausgesucht hat. Die Dinge werden hier dadurch sehr kompliziert, dass Julie sich nicht gegen den Vater auflehnt, weil sie ihn liebt, weil sie begreift, dass auch der Vater unter seiner Rolle leidet. Wobei in dieser Geschichte die Kirche, das ist Rousseau, ja, Rousseau, der einerseits ein radikaler Aufklärer ist und der andererseits nicht mal an der Religion festhält, und er gibt der Kirche in seinem Roman eine zentrale Rolle. Während der Trauungszeremonie hat unsere Heldin eine Art Erleuchtungserlebnis. Sie meint, die Stimme Gottes durch den Mund des Priesters zu hören. Und da kommt es zur Kehre bei ihr. Sie entscheidet sich, den Ungeliebten vom Vater ausgesuchten Ehemann anzunehmen, mit ihm als treue Ehefrau zu leben. Und nun ist es wieder Rousseau, ja, dass dieses nicht funktioniert. Ja, sie verkümmert in dieser Ehe, und es bedarf sozusagen im wörtlichen Sinne eines Windhauchs, damit sie früh dahin stirbt. Das heißt, der Riss, ja, das ist das Fazit, zu dem wir kommen müssen, der Riss zwischen der Institution, Ehe, Kirche, auf der einen Seite und der Innerlichkeit der Person, Julie, dass sie eigentlich Saint-Preux, den Hauslehrer, liebt, dieser Riss ist irreparabel geworden. Dieses ist das Vorzeichen der heraufziehenden Epoche. Bei Flaubert sind wir mitten in der neuen Zeit. Die Bauerntochter Emma Rouault, da muss ich nicht anschreiben, Emma reicht. Also die Bauerntochter Emma heiratet den Landarzt Charles Bovary, kam schon vor. Sie verachtet ihren Ehemann, weil er eben nur ein Landarzt ist. Sie nimmt nacheinander zwei Liebhaber, wird von diesen verlassen, vergeudet aus Frustration das Familienvermögen und nimmt schließlich Gift. So einfach ist das. Entscheidend sind nun zwei Aspekte hier. Der erste Aspekt ist Emmas Vorstellung vom Glück. Ihre Vorstellung vom Glück ist rein individuell. Das heißt, sie ist bindungslos. Emma ist ein bindungsloses, wie Hegel sagt, partikulares, aus allen Bindungen herausgetretenes, dann auch gewissermaßen innerlich aller Verpflichtungen gegenüber anderen, das heißt in diesem Falle gegenüber ihrem Ehemann, lediges Individuum. Das ist der erste wichtige Aspekt. Der zweite, sie ist außerordentlich stark, was diese Erzählung fundamental vom 17. Princesse de Clèves und von Rousseaus Erzählung unterscheidet. Sie ist an körperlicher Lust orientiert. Ich glaube, der erste Liebhaber sagt, die schnappt nach Liebe wie ein Karpfen auf dem Tisch. Nicht wahr? Also deutlicher kann man das nicht machen. Also sie ist bindungslos. Ihre Vorstellung von Glück ist außerordentlich stark körperlich orientiert, was in der langen Reihe vor ihr der Liebesroman und Eros-Romane auffällt. Und sie ist zweitens ohne alle moralische Skrupel. Sie sehen, ich war der hypothetische Entwicklungsstand, den ich ausgehend von der Princesse de Clèves und der Nouvelle Héloïse konstruiert habe, ist hier wirklich da. Ja, das Partikulare aus allen Bindungen herausgetretene Individuum, die Körperlichkeit der Glücksvorstellung und die moralische Skrupellosigkeit. Sie ist, wie ich irgendwo geschrieben habe, eine Heldin ohne Über-Ich. Was nur heißt, sie ist eine Heldin ohne moralisches Bewusstsein. Wenn die Zeit noch reicht, werde ich sie in die Werkstatt des Literaturwissenschaftlers einladen und ein oder zwei zentrale Stellen lesen und simultan analysieren. Das ist die entscheidende neue Situation und zu diesen Novitäten, die Flaubert in die Literatur und die Literaturgeschichte einbringt, gehört, dass die Ehebrecherin, und das hat der kaiserliche Anwalt gesehen, nicht moralisch diskreditiert wird. Der Erzähler steht Emma kritisch gegenüber, aber nicht so sehr, weil sie die Ehe bricht, sondern weil sie in romantischen Illusionen befangen ist, weil sie die Realitäten der prosaischen Welt nicht wahrnimmt, weil sie irgendwelche abgeschmackten Liebesromane gelesen hat. Das kritisiert er an ihr nicht, aber so gut wie nicht die moralische Schuld des Ehebruchs. Das ist die Linie, wenn ich so sagen darf, das ist die große Linie, der die Nachfolger Flauberts folgen. Natürlich hat Tolstoi Flaubert gelesen, und zwar sehr genau gelesen. Natürlich hat Fontane Flaubert sehr genau gelesen. Nun ist es auch in Anna Karenina so, dass sie gerade nicht als Schuldige dargestellt wird. Beide Frauen, wie man wohl sagen kann, erzeugen verbrannte Erde. Ja, nicht wahr? Der Mann Charles Bovary geht zugrunde, um das Kind kümmert sie sich nicht. Anna Karenina hinterlässt einen gebrochenen Ehemann, der allerdings noch stark genug ist, ihr den gemeinsamen Sohn zu entziehen. Und schließlich Effi Briest verkümmert, wird von ihren Eltern verstoßen, wenn auch sie später, als sie krank wird, wieder aufgenommen wird. Nun, Anna Karenina in diesem entscheidenden Punkt, also Übereinstimmung, die Heldin wird die Schuld der Heldin wird bei Tolstoi thematisiert, stärker als bei Flaubert. Und doch ist Anna Karenina, sie bleibt eine sympathische Figur. Eine Figur, in die sich der Leser einfühlt, vor allen Dingen dann in der Schlussphase ihrer Beziehung mit dem Offizier Wronski, W-R-O-N-S-K-I, Wronski. Wronski wendet sich von ihr ab, sie sieht keine Möglichkeiten mehr, sie wird gesellschaftlich geächtet und sie wirft sich unter einen Schnellzug. Und diese Schnellzugszene, diese Suizidszene ist wunderbar eindringlich gemacht. Und wir haben nicht das Gefühl, hier wird eine böse Frau gerecht bestraft, sondern wir sind aufs Tiefste ergriffen, ja, vom namenlosen Unglück dieser Frau. Übrigens, Tolstoi hat sich, bevor er diese Szene schrieb, in der Anatomie in einem Krankenhaus in der Nähe seines Gutes genau darüber informiert, wie eine Person aussieht, die unter einen Zug gekommen ist. Das ist also ähnlich wie das Eisenbahnunglück bei Zola. Wie heißt es noch? L'abbé humain, das menschliche Tier, sehr eindrucksvoll gemacht. Entscheidend ist also auch hier, der Ehebruch führt nicht zur moralischen Denunziation der Person. Ich will Ihnen kurz sagen, worum es hier geht. Anna, denn das ist für das Set, das Szenario, in dem der Ehebruch entwickelt wird, von größter Bedeutung. Anna ist verheiratet mit dem Fürsten Karenin. Karenin ist hoher Beamter, ein, wie der Text deutlich macht, einflussreicher, mächtiger und hochgescheiter Mann. Aber er ist auch ein Anerot. Er ist ein kalter Mann. Er ist ein kalter Mann wie der ungeliebte Ehemann der Julie bei Rousseau. Nicht wahr? Der bei Rousseau heißt de Volmar. Er ist also ein wohlliebender, aber auch ein kalter Mann, ein anerotischer Mann, der das Liebesverlangen seiner Frau nicht erfüllt. Sie hat mit ihm einen Sohn. Sie lernt den Offizier und Gutsbesitzer Wronski kennen. Und Wronski ist genau das Gegenteil, wie Sie sich denken können. Ein Mann mit breiter Brust und großen weißen Zähnen, nicht wahr? Strahlend vor Männlichkeit und mit starker erotischer Ausstrahlung. Nun, das Ganze hat, wie wenn auch anders, dann aber doch insoweit so wie bei Flaubert ein katastrophales Ende. Gesellschaftliche Ächtung Annas in der hocharistokratischen Gesellschaft des alten Russland, das ist anders als bei Flaubert. Die dörfliche Gesellschaft, in dem der Arzt, in der der Arzt praktiziert, nimmt von den Eskapaden Emmas gar keine Notiz. Die kommt deswegen um, weil sie alles vergeudet, alles zerstört, schließlich ihrem Schuldner ihren Körper anbietet und der sagt dem Tenor nach, ich will kein Fleisch, ich will Geld. Ja, was natürlich starke Zeichen, nicht wahr, einer verbürgerlichten, am Geldbesitz orientierten Gesellschaft sind. Nicht wahr? Ich sagte schon, Erkalten der Liebe Wronskis, Anna endet unter der Lokomotive eines Schnellzuges. Auch hier keine moralische Semantik, wie wir das im 18. Jahrhundert ja so überpenibel, geradezu nach modernen Gesichtspunkten überpenetrant. Und war Rousseau auch Rousseau war Protestant. Ja, Rousseau war nicht nur Protestant, sondern Genfer Protestant. Nicht wahr? Und Rousseau ist ein Mann, der zeitlebens von Schuldgefühlen bestimmt ist. Er wechselt zwischendurch auch mal zum Katholizismus, kehrt dann wieder zurück. Wir sind gerade bei Rousseau in einem Feld, nicht wahr, der moralischen Überstränge, wie das auch in der Princesse de Clèves ist, dass dort im 17. Jahrhundert, obwohl das zu einer gewissen aristokratischen Freizügigkeit gar nicht zu passen scheint, dass auch dort diese moralische Strenge herrscht. Das hat etwas damit zu tun, dass Teile der französischen Aristokratie nach 1850 gewissermaßen konvertieren zu einer besonders strengen Linie des Katholizismus. Das ist der sogenannte Jansenismus, also Jan wie Jan, und das schreibe ich nicht an. Und dann Zenismus, nicht wahr, nach dem holländischen Bischof Jansenius, um das kurz zu sagen, die haben es mit Augustinus. Ja, und der Strenge der augustinischen Gnadenlehre, das alles ist bei Flaubert verschwunden, das ist auch bei Tolstoi verschwunden. Ich sagte, die Semantik ist nicht moralisch, bei Tolstoi ist sie vitalistisch. Das heißt, er lässt Anna sagen, ich will leben und ich habe ein Recht auf Leben. Wie kommt Tolstoi darauf, nun den Gedanken des Lebens zum Nachteil des Gedankens der Moral so stark zu betonen? Nun, um es kurz zu machen, der hat Darwin gelesen, Charles Darwin, der großes Thema in allen europäischen Salons war, nachdem Mitte der 50er Jahre sein berühmtes Buch The Origin of Species, also der Ursprung der Arten, ich glaube 56, ich habe es nicht nachgesehen, für heute erschienen ist. Nicht wahr? Da geht es also nicht mehr um die Moral, sondern es geht um das Recht der Frau zu leben. Und leben heißt lieben. Und lieben heißt für sich lieben, also dem eigenen Liebesverlangen folgen. Ich glaube, was sie denn auch tut. Wie gesagt, auch hier keine moralische Diskreditierung. Das gilt übrigens auch so für Effi Briest. Effi heißt Effi, weil sie erst 17 ist. Ja, damit ist das aufgelöst, die Frage, warum sie so einen kinderartigen, eine Art Neckname oder Kosenamen hat. Sie heißt also Effi, weil sie erst 17 ist und sie ist eine Kindfrau. Sie wird mit 17 mit dem Baron von Instetten, so heißt der, Instetten, alles sehr preußisch, verheiratet. Und wie es die Geschichte will, der Baron ist der ehemalige Liebhaber ihrer Mutter. Dieses Kind hat keine Chance, gewissermaßen aus dem Halo der Eltern, aus dem Halo der Mutter herauszutreten, erwachsen zu werden. Und auch hier haben wir, nicht wahr, um es abzukürzen, Instetten ist ein Karenin. Ja, das heißt, er ist ebenso klug wie unerotisch wie Karenin. Und dieses ist, wie die Erzählung zeigt, besonders für ein junges Mädchen schwierig. Nicht wahr? Das unterscheidet sie von Emma und von Anna, dass sie gar nicht weiß, was Liebe ist. Sie kennt die Liebe nicht. Die Kindfrau, die sich nach etwas sehnt, was sie gar nicht kennt. prompt kommt sie ins Fahrwasser eines Filous. Ein Schürzenjäger reinsten Wasser, der Major von Krampas. Und der Major, nicht wahr, der Name spricht hier Bände, das passt sehr gut, C-R-A-M-P-A-S, Krampas, nicht wahr, Krampas-artig verführt er sie während einer Schlittenfahrt. Wobei, nicht wahr, in einem anderen Schlitten der Baron von Innstetten 20 Meter entfernt ist und natürlich nichts bemerkt. In dieser Geschichte geht das dann so, während Karenin noch überlegt, ob ihr Wronski zum Duell fordern soll, kommt Innstetten zum Ergebnis, er soll, obwohl er das Duell für eine völlig veraltete Form handelt, er bringt diesen Krampas um, was ihm aber nicht zum Glück verhilft. Beide verkümmern auf traurigste Art und Weise. Effi wird krank, die Eltern nehmen sie wieder auf. Sie stirbt früh. An dieser Stelle muss ich eine Bemerkung, und es ist ja auch überdeutlich geworden, über die Reihe dieser Ehemänner machen. Das fängt ja mit de Volmar, wie ich schon sagte, auch eher un homme froid, wie man im Französischen sagt, ein kalter Mann, un homme froid. So, Charles fällt aus der Reihe, den lassen wir mal beiseite. Wir haben de Volmar, un homme froid, Karenin, nicht mal, ein trockener Beamter, der immer leicht abwesend ist und sich räuspert. Außerdem wird sein kümmerlicher, schmalbrüstiger Körper negativ abgehoben, nicht wahr, von diesem Supermannsbild Wronski. Es wird auch nicht verschwiegen, nicht wahr, dass natürlich die Brust Wronskis stark behaart ist. Ich muss hier nicht in die Einzelheiten, das ist literarisches Handwerk, nicht wahr, und so ist es auch mit Innstetten. Innstetten ist ein Mann von hohem moralischem Niveau, aber er kann nicht lieben. Krampas ist, nicht wahr, eine drittklassige Charge. Aber er kann Frauen wenigstens vorspiegeln, er könne sie lieben. So bilden de Volmar, Karenin und Innstetten eine Reihe in der Reihe unserer Ehebruchserzählungen. Die Funktion dieses Typs ist sehr leicht erkennbar. Nicht wahr? Dieser Typus legitimiert das Begehren der Frauen außerhalb der Ehe und bei Anna und Effi auch partiell deren tatsächlichen Ausstieg. Das heißt, angesichts der Männer kann man verstehen, was, nicht wahr? Es wird also in der literarischen Konstruktion durch diese Männertypen ein Verstehen entwickelt, eine Empathie eine Sensibilität in das Begehren der Frauen, was sie in dieser Form in der alten Literatur nicht haben. Im Dekameron, wo es eine Menge Frauen gibt, die ihre Ehemänner hörnen, da sind wir auf einem ganz anderen Territorium. Übrigens, und das gehört in den Zusammenhang, auch Emma, Anna und Effi bilden eine Reihe. Sie haben unübersehbar gemeinsame Züge und das ist ein gewisser taffer Zug. Ein, wenn ich so sagen darf, ein straight on, ein Schuss Virilität. Sie sind Frauen, die dazu neigen, mit Aktivität ihr Begehren zu verwirklichen. Ich war Emmas Frisur, hat diesen leichten Touch ins Virile. Außerdem raucht sie in der Öffentlichkeit. Stellen Sie sich vor, eine Frau im 19. Jahrhundert. Anna kommt nie in einen Raum, ohne dass ihr entschlossener Gang beschrieben würde und erwähnt würde. Und übrigens, sobald sie in eine Gesellschaft kommt, fängt sie an, mit den jungen Offizieren zu flirten und ihre Macht auszuüben. Wen haben wir noch nicht? Ja, Effi. Von Effi wird hervorgehoben, dass sie auf der Schaukel so merkwürdig ungestüm ist. Das heißt, nicht wahr, die fliegt mächtig nach vorne und nach hinten. Und zu einem Überfluss, damit es auch der Letzte merkt, wird von Effi auch eine Bemerkung gemacht. Also sie bemerkt, ja, sie könne sich vorstellen, sich in gewisse Frauen zu verlieben. Also, nicht wahr, einerseits diese Männer, die Reihe der Aneroten, deutlich wird damit legitimiert, in Anführungszeichen, mit Johann, das Begehren der Frauen, ich sage es abgekürzt, nach einem richtigen Mann. Und auf der anderen Seite, nicht wahr, dieser Frauentyp mit diesem Schuss, wenn Sie wollen, ins Garçon, ins Garçonhafte, ohne dass das in irgendeinem Sinne eine Beeinträchtigung ihrer Weiblichkeit und ihres weiblichen Begehrens wäre. Dieser Typ ist ein Phänotyp, es ist ein charakteristischer Typ. Wir haben ihn im 19. und frühen 20. Jahrhundert im Leben auch, ebenso wie beispielsweise im Film. Ich erwähne nur Georges Sand, S-A-N-D, Georges Sand. Georges Sand, Schriftstellerin der Mitte, mit Balzac bekannt, der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie war diejenige, die die Männer wählte, und selbstverständlich band sie sich nie, befreite sie sich früh, so muss ich das sagen, befreite sie sich früh von einer wohl am Anfang eingegangenen Ehe. Einer der Erwählten war dann auch Chopin, nicht wahr, ein zarter Mann, ein zarter, sehr früh lungenkranker Mann, dem sie mehr gestützt hat als umgekehrt, bevor sie ihn dann verließ, was dann auch mit dem baldigen Ende seines Lebens zusammenhängt. Ich erwähne einen zweiten Namen, Marlene Dietrich. Ja, Marlene Dietrich. Ich meine, wenn Sie die Filme der 20er Jahre oder einige Filme, Professor Unrat und andere, ich glaube da, der Blaue Engel, ich meine, wenn Sie das vor Ihrem geistigen Auge erscheinen lassen, das Stöckchen, der Zylinder, ich glaube, sie raucht auch auf eine ganz unnachahmliche Weise, kurz, nicht wahr, das ist die Frau, die sich, der Frauentyp, der sich in den traditionellen Rahmen nicht mehr einfügt. Ich muss auf das letzte Werk unserer Reihe aus einem ganz bestimmten Grund eingehen. Bei Schnitzler, in Schnitzlers Traumnovelle wird eine ganz wesentliche Grenze überschritten, nämlich in der folgenden Hinsicht. Der Ehebruchsroman, auch der Ehebruch ist im 19. Jahrhundert, siehe die Gerichtsverhandlung gegen Flaubert, ein Skandalon. Die Frauen werden zwar nicht moralisch diskreditiert, aber sie sterben alle. Ja, sie sterben alle. Der Ehebruch ist immer noch die Verletzung eines mächtigen Tabus. Genau dieses wird bei Schnitzler, genau dieses verändert sich bei Schnitzler. Nach Schnitzler, und es gibt natürlich auch andere in den 20er Jahren, verliert der Ehebruchsroman seine, wenn Sie wollen, Skandalträchtigkeit. Er verliert auch seine Zentralstellung, die Ehebruchsthematik verliert auch ihre Zentralstellung in der Kultur. Wir haben natürlich im 20. Jahrhundert eine Menge Ehebruchsromane, aber erstens und vor allem sind es nicht mehr die großen Autoren, die sich mit der Problematik beschäftigen. Ja, dass Tolstoi, Flaubert und Fontane mit einem ganz kleinen Minus, aber nur mit einem ganz kleinen Minus, dass diese drei zu den großen Autoren des 19. Jahrhunderts gehören, ist gar keine Frage. Ich war im 20. Jahrhundert, haben sie diesen und diesen, ich habe das im Internet gegoogelt und dachte, das ist nicht wichtig genug, dass ich ihnen das hier an die Tafel schreibe. Ich war irgendwelche Trivialautoren, die kein Mensch kennt. Und außerdem, da gibt es noch einen amerikanischen Autor, dessen Name mir gerade in diesem Augenblick entfällt, der hat die sogenannten Rabbit-Romane geschrieben. Wissen Sie vielleicht, wen ich meine? Bitte? Updike, richtig. Also, das war ein Beispiel für Schwarmintelligenz. John Updike, nicht wahr? Da gibt es Ehebruchsgeschichten, aber da stirbt niemand dran. Das sind Mittelschichtenrituale. Das ist so irgendwelche Abendgesellschaften unter Mittelschichtenleuten. Da passiert das mal, am nächsten Tag geht es zur Arbeit und man spricht sich aus. Außerdem gibt es Psychoanalytiker. Also das Thema verliert im 20. Jahrhundert seine Virulenz, seine gesellschaftliche Zentralstellung, seine Skandalmacht. Und es hat auch etwas mit dem Niveau zu tun, dass die Literatur bei Schnitzler erreicht. Bei Schnitzler arbeitet nämlich mit einem ganz neuen Typus der Person. Schnitzler, wie Sie wissen, lebt in Wien. Er lebt räumlich und mental in der Nähe von Sigmund Freud. Sie haben auch korrespondiert, sie haben voneinander Notiz genommen. Der nun entwickelt in dieser Erzählung einen ganz anderen Typus von Person. Die Frauen des 19. Jahrhunderts, die begehen einmal, höchstens zweimal Ehebruch und überschreiten damit eine Grenze, hinter die sie nicht mehr zurückkommen. Was haben wir bei Schnitzler in der Traumnovelle? Die heißt deswegen Traumnovelle, weil die beiden Protagonisten, der Allgemeinarzt Fridolin heißt er, Fridolin und seine Sintion, ein junges Paar, sie haben ein Töchterchen. Dieses Töchterchen hat keinen Namen, es heißt immer nur das Kind. Also die bürgerliche Familie des frühen 19. Jahrhunderts hat noch nicht diese Kinderorientierung. In einem heutigen Roman hieße das Kind Ninettchen, aber nicht einfach das Kind. Nicht entscheidender als dieses ist aber der Allgemeinarzt Fridolin und seine Ehefrau, wenn ich es mal so sagen darf, die träumen Tag und Nacht von Sex. Sie träumen, ja, sie fantasieren, er begegnet ständig süßen jungen Mädelchen am dänischen Strand und sie dann anderswo. Entscheidend ist aber, dass sie ihre Träumereien nicht für sich behalten, sondern eins erzählt dem anderen haarklein, was sie geträumt haben. Und in diesen Träumen kommt nun alles vor, was auch bei Freud vorkommt. Ja, beispielsweise Sadismus. Ja, da wird nicht mal, sie träumt beispielsweise, sie ist mit ihrem Mann am Strand und dann taucht da ein netter Herr auf und sie gibt dem gleich zu verstehen, dass sie nicht abgeneigt wäre. Und ihr Mann verschwindet, sie ist gar nicht traurig, dass der verschwindet, warum auch, und in der nächsten Szene sieht sie zu, wie ihr Mann schwer misshandelt wird, und im Text steht da, sie hat nicht das mindeste Gefühl von Mitleid. Warum erzähle ich das alles? Wenn wir den zweiten Schritt der Analyse tun, dann sehen wir, dass in einem solchen Szenario der Ehebruch etwas ganz anderes wird. Der Ehebruch wird sozusagen von der Person Tag und Nacht fantasiert. Er wird also nicht das eine, er ist nicht das eine katastrophale Ereignis, mit dem die Person eine Grenze überschreitet, hinter die sie nie mehr zurückkommt, sondern der Ehebruch in der Fantasie. Und das ist ganz nah an der Wirklichkeit. Der Ehebruch gehört gewissermaßen zur mentalen Beweglichkeit der Person. Das heißt, nicht wahr, von einem solchen Entwicklungsniveau aus gehen wir davon aus, müssen wir davon ausgehen, dass es so gut wie niemand gibt, der oder die dergleichen nicht einmal geträumt hätte. Eine solche Person ist im 19. Jahrhundert nicht literaturfähig. Ja, so das große Tabu des 19. Jahrhunderts, und Sie können sehen, welche Grenze der Freudianismus durchbricht. Ja, der Freudianismus, der in den 20er Jahren in ganz Europa eine gewaltige Wirkung sowohl in der Wirklichkeit hatte, auf die Wirklichkeit, als auch in der Literatur. Ich war in den Fallschwänzern, bei Gide, bei Thomas Mann, bei Italo Svevo, Senilità, La coscienza di Zeno. Ich war eine psychoanalytische Lehre, eine so ungeheure Außenstrahlung haben kann, ist ein ganz unerhörtes Phänomen. Der entscheidende Punkt ist, danach ist die Kultur eine andere. Ja, die Einstellung zur Sexualität, die Einstellung zur Ehe und allem, was damit zusammenhängt, ändert sich fundamental. Auch dieses, nicht wahr, ist ein Baustein in diesem langen Prozess der Schwächung der Institution Ehe, wobei Schwächung mehr eine Formulierung mit negativem Unterton ist. Ich füge hinzu, eine Schwächung, die zugleich eine Liberalisierung ist. Sie können wählen. Nicht wahr? Bedauern Sie, dass eine starke Institution in die Schwäche fällt? Oder sagen Sie, diese starke Institution hat das Begehren der Menschen geknebelt? Dann müssen Sie sagen, die Institution in dem Maße, wie sie freiheitlich wird, befreit das Individuum. Choisissez, mesdames, messieurs. Nicht wahr? Choisissez, wie es bei Pascal heißt, wählen Sie. Wie dem auch sei, ich muss Ihre Aufmerksamkeit für einen allerletzten Punkt, der ja angekündigt ist, also auch abgearbeitet werden muss. Ich muss also Ihre Aufmerksamkeit noch in einem einzigen Punkt beanspruchen. Die Frage war ja, wie kommt das eigentlich, dass der Roman ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine Person, die das Negative tut, nicht moralisch diskreditiert, während dieses im Roman des 18. und 17. Jahrhunderts vollkommen ausgeschlossen ist. Nun, den Schlüssel haben wir im berühmten Avant-Propos, Vorwort Balzacs zur Comédie humaine. Da erklärt Balzac, was eigentlich die Triebfedern seiner Poetik und seines Schreibens sind. Und um es ganz kurz zu sagen, da sind europaweit nachhallend. Fontane ist viel ängstlicher als bei Balzac. Die Franzosen, die Engländer bleiben noch sehr lange moralisierend. Der ganze Dickens ist moralisiert, guter Autor. Aber es ist Balzac, der zu Formulierungen kommt: Je dresse l'inventaire du bien et du mal. Ich errichte das Inventarium des Guten und des Bösen. Was? Das Gute und das Böse, was vorher das Leitprinzip der Darstellung war, ist jetzt bloßes Inventar wie eine Schuhdose bei einer Erbschaftsgeschichte. Sie wissen, Inventar ist ein Rechtsterminus. Ja, wenn man schauen will, was in einem Haushalt vererbt werden kann, dann wird alles aufgenommen, bis zur letzten Schuhbürste. Je dresse l'inventaire. Ja, je suis l'enregistreur, ich registriere. La société française est l'historien, die französische Geschichte ist der Historiker. Moi, je suis le secrétaire, ich bin bloß der Sekretär. Ja, und das sind die berühmten Formulierungen, in denen er sich befreit vom Moralpostulat des 18. Jahrhunderts. Der Romancier des 18. Jahrhunderts unterlag den moralischen Normen seiner Kultur. Er hatte dafür zu sorgen, und das geschieht auch, dass die Person, die gegen zentrale Normen verstößt, nicht gut wegkam. Ja, die kommen alle nicht gut weg. Ich habe selbst der arme Werther, der ja gar nichts getan hat, der sich ja alles nur vorgestellt hat, der konnte nicht überleben. Ja? Die Bösewichte, das kennen Sie vielleicht auch aus der Verfilmung, gefährliche Liebschaften, Chaudalou de Laclos, da gibt es ja einen Bösewicht, der verführt eine tugendhafte Frau in dem Moment, wo ihr Ehemann auf Reisen ist. Natürlich muss er sterben. Ja? Das heißt, der Realismus befreit sich von der Konvention, dass seine Darstellung die geltende Moral stützen muss. Und in diesem Sinne auch, wenn ich zu einem Sieg der Guten dann aber doch zum Tode oder zum Unglück der Bösen führen muss, also wie es in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts einer der berühmtesten Romane ist Manon Lescaut, des Priesters Prévost. Naja, die ist Prostituierte. Und dann fällt das übel auf und dann wird sie nach Kanada transferiert, nicht wahr, mit einem Haufen anderer Prostituierter. Nicht wahr, und dann wird sie dann krank, aber bevor es zum Sterben kommt, konvertiert sie zum Wahren und zum Guten und bereut alles, was sie getan hat. Ja, also der Roman des 18. Jahrhunderts stützt die lebensweltlich geltende Moral. Der Roman des 19. Jahrhunderts befreit sich davon. Nur so lässt sich erklären, dass die Person, die das gesellschaftlich Negative tut, in der Erzählung gleichwohl nicht stigmatisiert wird. Das hat schließlich auch etwas zu tun, und daran lässt Balzac keinen Zweifel. Das hat etwas damit zu tun, dass Balzac sich viel stärker an den aufsteigenden Naturwissenschaften orientiert als an der Religion und der Moral. Und wie Sie ja wissen, ist das mit den Naturwissenschaften verbundene empirische Bewusstsein im strikten Sinne moralfrei. Der Arzt, der den Syphilis-Kranken oder, was aktueller ist, HIV-Kranken behandelt, der sagt nicht, was hast du da getan, ja, sondern der wendet die gerade verfügbaren Mittel an. Dieses Beispiel muss genügen, sodass wir sehen, dass die neue Darstellung, ich darf das jetzt abstrakter formulieren, der moralischen Negativität in den großen Eros-Roman des 19. Jahrhunderts zwei Voraussetzungen hat. Das, was ich den langzeitigen Prozess der Schwächung oder Liberalisierung der Institutionen genannt habe, und eine Verschiebung, ich darf das jetzt auch abstrakter formulieren, eine Verschiebung im literarischen System, nämlich dergestalt, dass die Literatur, die ja auch eine Institution ist, dergestalt, dass die Literatur sich entfernt von der Moral und der Religion und gewissermaßen versucht, an den neuen empirischen Wissenschaften anzudocken. Das bleibt für die Literatur des 19. Jahrhunderts bestimmend bis zum Ende, und die prägendste Gestalt europaweit ist Emile Zola. Damit bin ich unwiderruflich ans Ende des heutigen Vortrags gekommen. Vielen Dank.